Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 101. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster, Serien und obskure kleine Dokumentationen sowie Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir sind jeden zweiten Freitag für euch da. Die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann. Und ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr diesen Podcast mögt und ihn am Leben erhalten wollt. Und zwar via PayPal. Freuen wir uns über Spenden an fernsehpodcast@web.de. Die Adresse findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ja, was machen wir heute zum 101.? Die Fußball-WM 2026 läuft und das soll natürlich auch hier nicht unerwähnt bleiben. Da wir aber auch viele HörerInnen haben, denen das Schnuppe ist, beschäftigen wir uns erst im zweiten Teil unserer letzten regulären Sendung vor der Sommerpause mit diesem Thema. Wir tun dies fiktional mit der Serie Dear England und ganz am Schluss mit einer Übersicht über viele neue Dokus und Dokuserien, die derzeit in Sachen Fußball angeboten werden. Zumindest über eine durchaus besondere wollen wir etwas ausführlicher sprechen, und zwar WM 1994, 11 Helden, ein Albtraum in der ARD-Mediathek. Darin geht es auch um toxische Beziehungen, lange bevor es diesen Begriff gab. Ganz im Gegenteil zur Situation der Charaktere sehr unterschiedlicher Beziehungsserien, die wir uns gleich nach diesem Intro näher anschauen. Wir reden über die englische Rom-Com Alice und Jack bei Disney Plus, über zwei der derzeit ungeheuer populären Coming-of-Age-Romantikstoffe. Wir schauen auf die 20-Something-Serien Every Year After und Off Campus, beide bei Prime Video zu finden. Und für all das begrüße ich meinen Podcast-Partner und Generationenfachmann. Herzlich willkommen, Jan Freitag.
Ich bin Fachmann einer bestimmten Generation oder Fachmann über andere Generationen?
Du redest und argumentierst oft mit Generation so und so und so und so. Ja. Und das, da wollte ich dich auch mal drauf ansprechen. Ich habe ja gerade mal wieder in Bezug auf diese Romantikserien den Begriff 20-something, 30-something, das war irgendwie sowas, das hat man früher irgendwie ständig gesagt. Und irgendwie scheint mir das so ein bisschen aus der Mode gekommen. Heute reden alle nur noch über die Boomer, Generation X, ein bisschen weniger mittlerweile, Generation Y, Millennials, Generation Z, Alpha und so weiter. Und meine steile These ist ja, dass dich dein Lebensalter eigentlich stärker prägt, also dieses 20, 30 oder 50-something sein, als die Generation, der du angehörst. Wie ist denn dein Take dazu?
Also ich glaube, erstmal prägt dich dein Leben und nicht deine Generation. Also es gibt steinalte Mitglieder der Generation A, B, C, D, E, F, G, ja, sonst was. Und es gibt sehr jung gebliebene Boomer noch. Also von daher ist das natürlich erstmal gar nicht trennscharf. Und auch diese Begrifflichkeiten sind gar nicht trennscharf, finde ich. Weil, ja. Anders gesagt, 20-something ist trennscharf. Das sind halt Leute, die eine 2 davor haben. Genau. Und 30-something eine 3 und sowas. Und ich glaube, diese ganzen Gen Z, die sind zum einen diese also jahrzehntenübergreifend und zum anderen bezeichnen die auch eher eine Alterskohorte. Das heißt also eher eine Alterskohorte als eine Altersgruppe. Das ist so ein soziologischer Begriff.
Also die durch ähnliche gesellschaftliche oder historische Umstände geprägt wurden.
Genau. Das sind also ja. Das manchmal so an bestimmten Grenzlinien, und die erste Grenzlinie ist natürlich der Zweite Weltkrieg gewesen, und dann gab es diese Grenzlinie der, weiß ich nicht, der Empfindung der Pille beziehungsweise der Verbreitung der Pille, die dann halt für ein Abknicken des vorherigen Babybooms gesorgt hat und so weiter. Also das hat alles so soziologische, kulturelle und was weiß ich noch für Gründe. Ich benutze sie manchmal noch, diese 50-something, also im nächsten Text, in der nächsten Serie, die wir vorstellen, habe ich das Wort zum Beispiel, habe ich mir notiert.
So genau, ich wollte auch gar nicht kritisieren, dass diese Generation-Begriffe, die halt auch medial wahnsinnig inflationär auftauchen, dass die nichts taugen oder dass die nichts aussagen. Klar spielt es eine Rolle, ob du mit digitalen Medien aufgewachsen bist oder eben nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass
das Lebensalter und die Aufgaben, die so ein normales Leben, blicken wir jetzt mal nur mal auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland oder so, sich dir stellen, dass das schon auch einen ganz schön großen Einfluss hat. Und wir gucken jetzt.
Nee, weil das wirkt das mal ja. nicht ab, soll. Ich finde nämlich finde tatsächlich, dass das Interessante an dieser Diskussion darüber, welche Generationenbegriffe man verwendet oder welche Zuschreibungen bestimmter Gruppen man benutzt, hat sich in so eine negative, also in so eine pejorative Richtung entwickelt. Also wenn heute von Gen Z die Rede ist, wird es eigentlich immer nur noch problematisiert. Also es geht halt nicht darum, was die für Lasten zu schultern haben und vor allen Dingen, was sie alles nicht bereit sind zu tun, nämlich sich richtig zu committen und ordentlich zu arbeiten, ja. früh aufzustehen. Die wollen alle eine Work-Life-Balance und so. Boomer sind auch wiederum so eine Kohorte, die eigentlich nur noch negativ konnotiert wird. Also das heißt dann immer, dass sie total altbacken sind und nicht in der Realität angekommen sind, nicht digital fit werden und so weiter. Und das sind alles so, das macht es so ein bisschen unangenehm. Deswegen versuche ich es auch eigentlich mehr und mehr zu vermeiden.
Es baut auch so Gräben auf zwischen den Generationen. Total, ne? Ja. Und das ist alles überhaupt nicht zielführend. Und vielleicht ist es auch ein bisschen, dass wir in Deutschland so oft diese Generationsbegriffe benutzen, ist vielleicht auch ein bisschen exemplarisch für die Stimmung in Deutschland, die ja insgesamt recht negativ ist.
Ja, ich weiß auch nicht, ob die in allen anderen Kulturkreisen benutzt werden oder ob die andere Kohorten haben oder sowas. Ne? Aber hier, wir bewegen uns jetzt, wenn wir gleich auf die Serie Alice and Steve von Disney, wenn wir auf die zu sprechen kommen, da sind Leute, die genau an der Grenze sind dessen, was halt schon alt und nicht mehr adaptionsfähig für die Moderne oder die Zukunft ist und was schon noch irgendwie mitten im Leben steht. Also die sind nämlich so Anfang, Mitte 50.
Ja, es geht tatsächlich nicht nur um diese Altersgruppe, sondern es geht eben auch um mehrere Generationen. Am besten, ja, ich mache erstmal den Überblick. Alice and Steve, das ist eine Serie, eine schlanke Serie, 6 Folgen à 30 Minuten. Die ist komplett seit dem 8. Juni bei Disney Plus verfügbar. Und Jan, erzählt euch mal, worum es in der Serie geht.
Zwei 50-somethings / Generation X-Angehörige, die also sind so Anfang 50 irgendwann. Es wird mehrfach so angesprochen und sie reden auch selber gerne drüber, wie alt sie sind. Wir erleben sie ganz am Anfang dieser Serie. Dabei, wie sie uns zeigen, dass sie selbst eine Beerdigung zu einer Party machen können oder noch besser zu so einer Art Festival ihrer schlagfertigen Eskalationsfähigkeit. Also die sind mega am Feiern, mega am Saufen und da stehen tatsächlich noch mitten im Leben.
Also ein Freund ist verstorben und sie verabschiedigen sich davon.
Genau.
Ja.
Und sind merkt man sehr früh sehr, sehr dicke und vertrauen sich sehr, sehr stark und teilen alles. Und an diesem Abend, wo sie dann besoffen nach Hause bekommen und Steve bei Alice übernachtet, treibt ihre Tochter, also von Alice, ein Keil zwischen diese beiden Best Buddies und geht nämlich mit einem der beiden, also mit dem Steve, ins Bett. Das kann man, glaube ich, muss man spoilern, weil es halt auch sehr früh passiert und es ist auch wirklich deutet zwar nichts drauf hin in den ersten Minuten, aber es ist eine relativ klare Konstellation. Das Ganze sehr zum Verdruss ihrer Mutter, die darunter stark leidet und darauf witzigerweise so eine Art Freundschaftsrosenkrieg beginnt, nämlich versucht ein Keil wiederum zwischen die beiden zu treiben. Und es wird mit jeder Folge grotesker, es wird mit jeder Folge eskalativer und es nimmt immer krassere Züge an, wie sie versucht, die beiden auseinanderzubringen. Gibt es ganz tolle, ganz unterschiedliche Sequenzen und Szenen und Installationen, die sie fast macht. Also sie dringt tief in das Leben beide ein und inszeniert irgendwelche Familientreffen, wo sie die beiden clashen lassen will und so weiter.
Es hat mich tatsächlich, weil du gerade Rosenkrieg erwähnst, hat mich tatsächlich ein bisschen an diese alte Michael Douglas, Kathleen Turner war es, glaube ich. Ne?
Der sogar so hieß, glaube ich. Ne?
Der Rosenkrieg.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist ja auch so eine groteske Eskalationskomödie, wo einem das Lachen des Öfteren auch im Halse steckt.
Habe ich nicht mehr so richtig vor Augen, also ich weiß, dass es damals ein großes Ding war, das war auch, glaube ich, so Ende der 80er, Anfang der 90er.
Durchaus ein Kultfilm, ja.
Bestimmt auch sowas wie ein Kultfilm. Es ist interessant, dass Sophie Goodhart, die Showrunnerin ist, die interessanterweise eine meiner Lieblingsserien, nämlich Sex Education, gemacht hat, die tauft das Ganze Rom-Com. Ich wusste nicht genau, ob es den Begriff vorher schon gab oder ob sie den adaptiert hat.
Ja.
So.
Er ist auf jeden Fall spitze, der Begriff.
Das ist ein guter Begriff, also das Äquivalent zur Rom-Com ist es hier geht es um eine falsche Romanze, also eigentlich müsste es Rom heißen, aber egal. Und hat aber auch so mit Jermaine Clement, ich weiß nicht, ob der allgemein bekannt ist, es ist halt ein sehr, 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 sehr bekannter neuseeländischer Komiker im ganzen angloamerikanischen Raum, für seine Flight of the Conchords vor allem legendär, also so ein Comedy-Duo, so ein Musik-Comedy-Duo.
Über das es auch eine HBO Serie gibt, die auch vierfach Emmy nominiert.
Über die beiden.
Ich kannte die aber also nicht.
Über Jermaine Clement und...
Ja, es gibt über Flight of the Conchords ist eine Serie, die dieses Leben von diesem Folk-Duo irgendwie beschreibt.
Ja. Halte ich mal auf der Bucketlist. Die zweite im Bunde ist Nicola Walker. Zweite im Bunde sagen, glaube ich, auch nur Gen X und Boomer so.
Vor allem sind sie auch nicht im Bunde, sondern...
Nee, im Bunde des Castes ist ja. Nicola Walker, die Alice spielt. Zwei sehr, 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 sehr gute Comedians, die aber auch sehr gut ergänzt werden von Jaleel Topol-Margalith und Joel Fry, die so die Gegenseite spielen. Also der Jaleel Topol-Margalith ist Izzy und Joel Fry ist der Mann von Alice, der so ein bisschen zwischen die Fronten gerät und so weiter. Und ich finde ja tatsächlich, also die Grundkonstellation ist ja absolut haarsträubend. Als ich das gehört und gelesen und die ersten Sequenzen gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, eine Geschichte, wo eine 26-Jährige mit einem mindestens doppelt so alten Mann ins Bett geht und mit dem tatsächlich eine Liebesgeschichte
anfängt. Mega Grinch-Faktor. Wow. Ne? Und es ist ja nicht nur in der Handlung dieser Grinch-Faktor, also weil diese Izzy, diese 26-jährige Tochter von der Alice, die sagt ja auch sehr offensiv nach dieser Liebesnacht mit dem Steve, gleich ihrer Mutter, wir haben miteinander geschlafen und wir sind verliebt ineinander. Also sie will daraus gleich ein festes Ding machen und er ist durchaus auch nicht abgeneigt, aber er schämt sich halt auch vor seiner Freundin. Und das ist ja nicht nur innerhalb dieses Casts, dieser Daniel, das hast du schon erwähnt, das ist der ungefähr 10 Jahre jüngere Mann von Alice, der auch ein sehr besonderer Charakter, mit dem sie noch ein zweites Kind hat, einen Sohn, der so 15, 16 ist, der auch in der Serie vorkommt. Es ist nicht nur Grinch innerhalb dieser Figurenkonstellation, also in der Binnenhandlung der Serie, sondern es reagieren auch sehr viele Menschen, die sich die Serie angucken oder darüber schreiben. Ich habe mir durchaus etliche Kritiken dazu durchgelesen. Die reagieren auch mit Scham oder es ist so, man nennt es ja dann Fremdscham. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor beim Konsumieren dieser Serie.
Es ist ja auch ein reflexiver Prozess, den wir durchgemacht haben, dass so etwas heutzutage überhaupt problematisiert wird. Ne? Also so in der Schwarz-Weiß-Ära war das völlig normal, beziehungsweise es war fast schon, wenn man sich die Buddenbrooks irgendwie vor Augen hält, da war es halt, als sich ein Mann eine nahezu gleichaltrige Frau oder eine nahezu gleichaltrige Verlobte hat, das verstieß gegen alle Konventionen. Männer haben mindestens 15 Jahre älter zu sein als die Frauen und das hat sich ja so mit den Generationen, mit in Jahren und Jahrhunderten hat sich das ja gelegt, also als Teil eines Emanzipationsprozesses und wir sind jetzt so weit, dass sich Frauen und Männer auf Augenhöhe begegnen dürfen und ein Teil dieses Reflexionsprozesses ist, dass es merkwürdig ist, wenn Männer sich sehr viel jüngere Frauen nehmen und das klingt jetzt natürlich auch wieder Machismo, nach Machismo, dass sie sich nehmen.
Nehmen, ja.
Ne? Aber es hat ja oft was mit Machtverhältnissen zu tun, also dass Männer sich einfach gerne Frauen an die Seite nehmen, in Anführungszeichen, die nicht so viel Widerworte geben, die sie leichter steuerbar sind und sowas, aber das ist alles hier nicht der Fall. Diese Izzy ist eine mega starke Frau, auch wenn der Begriff wiederum total bescheuert ist, aber sie ist einfach, die ist tough, die weiß genau, was sie will, die sagt so, ich suche mir das selber aus hier und er ist tatsächlich derjenige, der die ganze Zeit zaudert und der die ganze Zeit sagt, das geht nicht, ich bin zu alt für dich und sowas, aber einfach echt knall in love mit ihr ist und sowas und deswegen nimmt die Serie aber auch eine ganz andere Richtung, finde ich, als sich mit dieser Thematik zu auseinanderzusetzen. Das macht sie schon, aber sie stellt es nicht in den Mittelpunkt. Weil ich finde, in den Mittelpunkt stellt sie das Anger-Management von Alice, die halt eine große, große Schwierigkeit mit ihrer Impulskontrolle hat und extrem manipulativ ist und so weiter.
Also ich muss sagen, diese Nicola Walker, die ich vorher überhaupt nicht kannte, aber die schon auch eine ganz renommierte englische Schauspielerin ist, die ist ziemlich unglaublich in dieser Rolle. Also weil diese Alice ist alles andere als sympathisch.
Ja.
Also die ist auf mehreren Ebenen wird sie sehr, sehr intensiv gezeigt und du hast aber auf mehreren Ebenen Probleme mit ihr. Sie ist eine problematische Partnerin diesem Daniel gegenüber, sie ist eine problematische Mutter, sie ist eine problematische Freundin, sie ist, sie macht einfach krasse Sachen und ist trotzdem, schafft es trotzdem dabei, durch so ein, wie man so schön sagt, nuanciertes Spiel, dass man dem Ganzen irgendwie fasziniert zuguckt, aber auch so ein bisschen wie der berühmte Verkehrsunfall, bei dem man nicht weggucken kann. Also ich war bei dieser Serie, die ich durchaus interessant und auch gut finde, immer so ein bisschen gespalten in meiner Selbstwahrnehmung, wie viel Spaß mir das gemacht hat, dabei zuzugucken. Weil es ist schon auch eine Tortur, ihr bei diesen ganzen, ja, bei dieser Wut, bei dieser Vendetta zuzugucken.
Irgendwie. Aber es ist saukomisch. Ja? Also es ist auch gerade durch das Spiel aller Beteiligten, ist es, also vor allen Dingen der beiden Hauptdarstellenden, ist es wirklich, wirklich richtig gute Comedy. Also unabhängig davon, ob es Rom oder Dram oder was auch immer ist. Und ich finde ja tatsächlich, der Regisseur Tom Kingsley, der schafft es, dass er aber selbst zu dieser Figur der Alice, die wirklich schwierig ist, nie emotionale Bindung verliert.
Stimmt,
also es gibt immer wieder Situationen, in denen du merkst, es rumort in ihr. Sie möchte alles richtig machen, aber sie kriegt es nicht hin. Und immer wenn es dann so Situationen gibt, wo man spürt so, okay, sie beginnt jetzt ganz langsam sich abzufinden mit der Situation, dass ihre Tochter nun mal einen sehr viel älteren Mann hat, der auch noch dummerweise ihr bester Freund ist, /war. Das sind so Sekunden, die gibt es immer wieder. Sie poltert da halt raus, weil sie eben diese Probleme mit ihrer Pulskontrolle hat. Und sie poltert aber auch raus, weil sie eine radikale Feministin ist. Und weil das aus ihrer, also sie ist halt so Feministin der zweiten Welle, aus den 70er Jahren sozialisiert, sowas. Das, was ihre Tochter aus ihrer Perspektive hier gerade einreißt, ist etwas, wofür sie sehr stark gekämpft hat, dass eben Frauen nicht mehr die schutzbedürftigen Mündel von mächtigen oder einflussreicheren Männern sind, sondern dass sie sich ihren Partnern auf Augenhöhe nähern und sich denen gegenüber begeben und so weiter. Und deswegen ist es halt, sie struggelt einfach total mit ihrem eigenen Mindset, das damit kollidiert. Und das kann ich, wenn ich das sehe, habe ich total viel Mitgefühl mit ihr. Und nicht Mitleid klingt so ölig, aber es ist tatsächlich dieses Mitgefühl, dass ich verstehe das. Und ich fände das, wenn mein Sohn irgendwann mal eine Freundin hat, die irgendwie 15, 20 Jahre jünger ist, das würde ich zum Kotzen finden. So, aber müsste natürlich trotzdem versuchen, mich irgendwie damit zu arrangieren.
Ich finde ja, eine der interessantesten Figuren in dieser Serie ist dieser Daniel, dieser Mann von der Alice, weil es ist ja so einer, der ihr fast so ein bisschen unterstellt ist und der aber trotzdem keine Witzfigur ist, sondern eine ganz ruhige, sensibel gezeichnete Figur, die sich auch, die auch ihren Raum bekommt und die dann sich so ein bisschen nach und nach auf so eine stille Art und Weise freischwimmt. Also auch natürlich bedingt dadurch, dass seine Frau sich immer mehr so selbst eskaliert und irgendwie eigentlich nicht mehr tragbar ist. Und das ist auch so ein, also ich weiß nicht, ob wie du die Figur
fandst. Ich fand die super.
Während ja wiederum der Jermaine Clement, diese Hauptfigur, die ist, also dieser Steve, das ist ja fast so ein bisschen underplaying, so, ne? Der macht irgendwie gar nicht so viel. Also der spielt das sehr ruhig eigentlich.
Also er macht doch, reißt auf jeden Fall nicht wie in deutscher Comedy üblich ständig die Augen auf oder sowas, sondern der macht das schon sehr reduziert. Aber das ist das Witzige daran, ist, ich will auch nicht zu viel verraten, aber das ist ein richtig toller Typ eigentlich. Der macht richtig viele tolle Sachen. Und immer wenn Alice versucht, ihn bloßzustellen, gerade vor anderen Menschen, also auch so vor seinem Umfeld und vor der eigenen Familie und so weiter. Und das geht halt immer nach hinten los, weil er halt einfach echt ein guter Typ ist. So. Und er ist aber trotzdem auch einer, der wird auch schon dargestellt als jemand, der ist mit Mitte 50, bist du halt auch echt nicht mehr der Jüngste und du hast halt deine Issues und du hast auch deine Wehwehchen und so weiter. Und das kommt auch immer wieder zur Sprache. Und genau ich finde, diese Balance zu halten, diese leicht dialektische Balance, das schaffen Tom Kingsley und Sophia Goodhart hervorragend. Oder Sophie Goodhart. Ich finde, es ist wirklich eine richtig, richtig gute Serie, finde ich.
Also die Serie hat auch 3 Preise gewonnen bei dem Serienfestival in Cannes, unter anderem eben beste Serie und dann noch 2 Publikumspreise. 81% positiv bei Rotten Tomato und ein gewisser Jan Freitag schrieb in der Süddeutschen Zeitung, ich habe natürlich, weil auch Paywall, nur die Überschrift gelesen, Komödiengold zwischen Slapstick, Fremdscham und Feminismus. Also ein richtiger Tipp von dir.
Ja, ne? Auf jeden Fall, wobei das kommt nicht von mir, ich mache immer die Überschrift nicht, das machen Leute vom Fach.
Aber die haben wahrscheinlich aus deinem Text irgendwas rauszitiert.
Ja,
ich fand es ganz interessant, weil die Serie hat wirklich überall gute bis sehr gute Kritiken bekommen und wir haben ja gerade ausgeführt, warum die sich lohnt. Der Guardian, der ja eigentlich immer so sehr fundierte Filmkritiken schreibt oder Fernsehkritiken, der hat nur 2 von 5 Sternen verteilt, also eine schlechte Kritik von einer jungen Autorin, Lucy Mangan, die schreibt, die kritisiert praktisch, dass erstens sich die Begeisterung von Steve für Izzy null transportiert und dafür und sie kritisiert auch, dass der Grinch-Faktor von dieser Beziehung nicht wirklich herausgearbeitet wird, weil würde auf so ein Fazit hinauslaufen nach dem Motto, was soll der Kerl denn machen, und es würde aussparen, dass praktisch eine Situation, in der erfahrene Menschen mit unerfahrenen Menschen in einer Beziehung sind, eigentlich immer so nicht funktioniert und irgendwie das mehr thematisiert werden müsste. Ich habe es jetzt mal nicht zitiert, sondern ich fand es interessant, die Blickrichtung, aber letztendlich eine Geschmacksfrage, und sie ist damit, glaube ich, eher in der Minderheit.
Okay, und sie ist eine junge Frau, eine junge Journalistin, die dadurch vielleicht einen anderen Blick drauf hat, als wir älteren Herren das haben. So. Deswegen, ich habe sie nicht ganz verstanden, ihre Kritik, aber es ist tatsächlich so, also ich finde, man merkt schon, wie geschmeichelt er davon ist. So, ja. Und wie sehr sein eigener Feminismus, will ich es nicht nennen, aber seine eigene Emanzipiertheit sich daran reibt, sieht natürlich auch noch spitze aus. Es ist Fernsehen, so, das ist dann halt auch einfach. Er sieht aber auch gut aus für sein Alter.
Ja, für sein Alter, ja.
Und das ist ja auch genau der Punkt, sowas. Was passierte mit dir als Mann Mitte 50, der von einer tollen, klugen, gebildeten, intelligenten, mitten im Leben stehenden 26-Jährigen plötzlich gedatet werden will? Was ist es auch echt schwer, sich dagegen zu wehren, glaube ich. Umgekehrt allerdings auch. Also es ist einfach, wir sind von der Jugend immer noch unglaublich attrahiert, sagt man, glaube ich. Ne?
Also es ist wirklich eine richtig gute, empfehlenswerte Serie über das Thema Altern, über das Thema Elternschaft, aber auch über das Thema Kindsein. Es gibt ja auch noch lustigerweise ganz alte Schauspieler. Sie hat noch eine sehr betagte Mutter und er hat noch einen sehr betagten Vater, die auch noch da mit rein grätschen. Es geht natürlich um Freundschaft, es geht um Enttäuschung, es ist Vergebung, und das alles auf eine wirklich ungewöhnliche Weise, sodass wir beide, glaube ich, diese Serie richtig gut fanden.
Richtig, richtig gut. Nicht einfach nur richtig gut, nein. Richtig, richtig gut.
Und ich glaube, es könnte sowas wie eine zweite Staffel geben, ne?
Ist denkbar.
Ja. Genau. Ja, kommen wir zu einer zuliebe einer ganz anderen Art. Es gibt ja dieses Phänomen der Romantikserie, das gibt es nicht erst seit gestern, aber in unserer Wahrnehmung häuft sich das irgendwie in den letzten Jahren. Und wir wollten mal über eine etwas ausführlicher sprechen, die wir beide gesehen haben. Beide bei Amazon zu finden, und zwar die Serie Every Year After. 8 Folgen, 45 bis 50 Minuten, seit 10. Juni bei Prime Video verfügbar. Und noch ein paar Wochen länger gibt es dort, ich glaube, noch erfolgreicher, aber vielleicht auch nur deswegen, weil es sie noch länger gibt, Off Campus. 8 Folgen seit 13.05. komplett bei Amazon, da habe ich mich ein bisschen reingeguckt, und wir wollen auch ein bisschen sprechen über die Prinzipien dieser Romantic-Serien für die, jetzt sage ich es doch mal, 20-somethings oder vielleicht auch ein bisschen unter 20, Young Adult, und fangen mal damit an, ja, dass der Jan erstmal erzählt, worum es eigentlich in Every Year After überhaupt geht.
Es geht um die Gen Z, das ist so gelabelt. Also es hat auch tatsächlich, also auch die in den Teasern dieser Serie wird von der Gen Z gesprochen.
Okay.
Und das ist eine Rom-Dram ist dann wieder, das ist jetzt der dritte Begriff, den wir reinschmeißen, nach Rom-Com und Rom-Dram. Das heißt, das hier ist relativ humorfrei. Es geht um eine junge Frau namens Percy, die in Seattle lebt. So was wie Mitte 20, glaube ich, und weil die Mutter ihrer Jugendliebe Sam gestorben ist, ruft dessen Bruder, also der Bruder von dieser Jugendliebe, die Mitzwanzigerin, zur Beerdigung dieser Frau, mit der sie einst, also mit allen dreien einst, jeden Sommer an einem kanadischen See verbracht hat. Das war so eine Sommerfrische, weil, glaube ich, die Sommerferien in den USA erstrecken sich über Monate, ja, und
3 Monate,
dafür gibt es keine anderen Ferien, also nicht so richtig. Und sie haben halt jeden Sommer da verbracht, seit sie ja Kinder waren, und irgendwann, das erleben wir jetzt in dieser Serie, in den 8 Teilen, über viele Rückblicke und über viele, viele Erzählungen und Dialoge und Gespräche und so weiter, dass sich Sam und Percy seinerzeit immer näher gekommen sind und dass daraus dann irgendetwas, so etwas wie eine Sommerliebe entstanden ist. und diese Sommerliebe aber irgendwann zu Ende gegangen ist. Warum genau und was dahinter steckt und so weiter, das erfahren wir im Laufe der Serie. Aber erstmal geht es damit los, dass sie zurückkehrt in diesen kanadischen Urlaubsort.
Barry's Bay heißt der übrigens.
Barry's
ich habe es gegoogelt, weil auch in irgendeiner anscheinend schlecht recherchierten Variety-Artikel stand das fiktive Barry's Bay. Und dann habe ich geguckt, nee, Barry's Bay gibt es tatsächlich in Ontario, also in Ostkanada, was natürlich sehr lustig ist, weil es von Seattle, was ja bekanntlich an der Westküste bis an den Ostküste fast von Ostkanada, 2511 Meilen sind es und 40 Stunden laut Google Fahrzeit mit dem Auto von Seattle nach Barry's Bay.
Wahnsinn, jetzt weiß ich Bescheid, da fahre ich nicht, jetzt mit zu viel Autofahren. Auf jeden Fall ist es so, dass sie kehrt jetzt zurück und es gibt sie trifft alle Leute wieder, sind alle erstaunlich gut gealtert oder eigentlich gar nicht gealtert in diesen, weiß nicht, sind ungefähr so
27, 28.
Ja, aber es sind so 8 Jahre ungefähr, glaube ich, die sie sich, schätze ich mal, so was, 8, 9 Jahre, ja. Die sie sich nicht gesehen haben. Und es gibt dann so eine Situation wie eine Testamentseröffnung mit einem Überraschungserben oder einer Überraschungserbin. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen, die nicht nur alte Sehnsüchte zutage treten lassen, sondern vor allem auch alte Verletzungen und Probleme und ein dunkles Geheimnis, das über diesem früheren Freundes- und Liebeskreis schwebt. Und dem wohnen wir jetzt so ein bisschen bei, wie er sich aufdröselt. Das Ganze dauert, wie gesagt, 8 Folgen, sehr lang. Finde ich. Und ist vor allem, um schon so ein bisschen in die Wertungsebene einzusteigen, es ist vor allem eben eine Rom-Dram, bildschöner Menschen in bezaubernder Landschaft. Das ist so, alle Leute da sehen spitze aus, niemand hat auch nur 1 Gramm überschüssiges Körperfett am Leib. Und diese Landschaft, in der sie sich bewegen, ist absolut elegisch. Und das ist auch so ein bisschen der, die sehr, ich will jetzt noch gar nicht so das Wort oberflächlich benutzen, weil die hat auch Tiefgang, die Serie, die versucht auch wirklich in die Figuren einzutauchen. Aber sie fühlt sich an der Oberfläche wunderschöner Landschaften und Menschen sehr, sehr wohl. Das merkt man dieser Serie an, von Beginn an.
Ja, und das ist, glaube ich, auch genauso geplant und auch ein Grundprinzip dieses Genres. Man muss sich natürlich mit den Leuten identifizieren können. Das heißt, es sind ja schon, glaube ich, deutlich mehr weibliche Leserinnen oder Zuschauerinnen, die sich diese Serien angucken. Dazu, was ja auch jetzt praktisch immer wieder wiederholt wird, also Every Year After beruht auf einem sehr, sehr erfolgreichen Roman von Carly Fortune. Every Summer After heißt der, auf Deutsch 5 Sommer mit dir, 16 Wochen lang auf der Bestsellerliste der New York Times, und vor allem für diese Altersgruppe werden ja Trends auf BookTok gemacht, also das sind diese Buchempfehlungen bei TikTok, und da hatte dieser Roman 81,4 Millionen Empfehlungen oder Aufrufe.
Wahnsinn,
und, wirklich. Und das ist genau das gleiche Prinzip haben wir dann auch bei der anderen Serie, über die wir noch sprechen, Off Campus. Das heißt, man sucht sich einfach diese ganz erfolgreichen Romane aus, die eben auch über BookTok oder ähnliche Medien halt beworben werden. Und dann ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer. Und dazu, jetzt komme ich wieder zu der Attraktivität der Hauptdarsteller, ist natürlich klar. Ich meine, junge Leute, die sich mit Liebe und Attraktivität und Sex und Herzschmerz und Freude und Euphorie beschäftigen, wollen natürlich auch gerne sich schöne Menschen angucken, die als Projektionsfläche für Love Interest. Wobei ich ja finde, das wird ja oft aus der Sicht der Frau erzählt oder des Mädchens, bei Off Campus ist es genauso, dass diese Hauptfiguren oft so nicht so super schön sind im Sinne von oberflächenschön. Es gibt nämlich meistens noch andere Figuren, die oberflächenschön sind. Nee, die haben auch so ein paar Punkte. Die sind vielleicht, da gibt es dann so ein leichtes Aschenputtel-Phänomen. Manchmal werden sie auch so ein bisschen da reingedrängt in diese Rolle. Und oft haben die dann auch so Issues wie zum Beispiel diese, wie heißt sie, die Hauptfigur, die Percy, die ist Trauerredner. Schreiberin oder so. Das heißt, sie ist unglaublich talentiert, aber
empathisch.
Empathisch, aber es ist jetzt kein also sie ist zum Beispiel nicht Anwältin oder Finance.
Nee.
Dings, ne? Es soll schon so ein bisschen so ein Schattengewächs und so. Und so ähnlich ist es auch mit der Hauptfigur in Off Campus. Das ist eine Musikstudentin, die so ein bisschen verhuscht ist und irgendwie Probleme hat, ihr Studium zu finanzieren, weil sie anscheinend aus armen Haus kommt und so weiter. Also es ist, glaube ich, schon auch so, dass, damit man sich, weil die meisten Leute sind ja Durchschnitt oder sehen sich als Durchschnitt, und es ist, glaube ich, schon auch so eine typische Trope, dass das Mädchen so toll ist, aber eben nicht zu schön, und dass diese Love Interests dann aber schon auch nochmal so, ja, schön für alle sein soll.
Okay, also Sadie Sovereign heißt die Darstellerin von Percy, die sieht, glaube ich, schon nach gängigen Kriterien sehr, sehr attraktiv aus.
Sie sieht natürlich gut aus,
das ist klar. Und das ist aber im Gegensatz zu den beiden Boys, mit denen sie zu tun hat, also Sam, vor allem Matt Cornett, die sehen wirklich aus wie von der KI generiert, finde ich. Das sind, und vielleicht sollen die das auch sein, das weiß ich nicht. Die sind auf eine Art attraktiv, die ich fast schon lächerlich finde. Sind auch so geföhnte Kaschmir-Pullover über die Schultern hängen, Boys und so.
Und genauso sieht es aus mit den Love Interests, mit den männlichen in der Off-Campus-Serie. Da ist der eine, ist ein Eishockey-Star, mit dem geht sie so einen Deal ein, als Fake-Freundin so, und daraus könnte natürlich dann mehr werden, aber sie macht's nur, weil sie eigentlich so einen Musiker anhimmelt, der aber nichts von ihr wissen will, weil sie ja so ein Schattengewächs ist. Mhm. Und diese beiden Typen, das ist dann die langhaarige Version von den beiden Typen aus Every Year After, wo aber auch jedes lange Haar genau gelegt ist und so. Also du hast schon recht, es ist, die Jungs in diesen Serien sind auf eine fast lächerliche Art attraktiv.
Naja, so wie die Cover von diesen Romantic Fantasy und sowas Romanen, die halt gerade so steil gehen, so dass sie da sind die Typen auch mal, das waren die auch schon vor 30 Jahren in irgendwelchen Groschenromanen und sowas. Die Typen sehen einfach, müssen gleichzeitig so ein bisschen wild sein, extrem muskulös und ebenmäßig geschnitten im Gesicht und so weiter. Und das ist Witzige bei diesen Off Campus ist ja auch, das ist so ein bisschen, das ist ja auch sehr sexualisiert, ne? Also das ist ja, also zumindest sehr erotisch. Und das ist ja so ein bisschen die Hidden-Variante von Heated Rivalry, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da gibt es auch tatsächlich Eishockey-Szenen. Ich glaube, fast auch nicht weniger als in dem Heated Rivalry, wo ja auch die Sexszenen der beiden schwulen Protagonisten die Eishockey-Szenen um ein Vielfaches ausstechen, jetzt total, von der Screentime. Aber was ganz interessant ist, ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit diesen typischen Tropen dieser Romantik-Serien. Also die Jungs sind schon interessanter gezeichnet, als es man es vielleicht vor 20 Jahren noch gemacht hat. Auf der einen Seite gibt es diesen starken Männlichkeitsfaktor, also du sagst, schön wie von der KI generiert. Auf der anderen Seite müssen die aber auch immer so ein bisschen Tiefgang haben. Mhm. Viele Figuren, und das spricht eben auch für diese Generation, diese aktuelle Generation, Gen Z, haben eben auch so mit Mental Issues zu kämpfen. Also da gibt es ein Trauma in der Vergangenheit oder man hat irgendwie ja eben mit Mental Issues anderer Art zu kämpfen.
ADHS, Depression,
ja,
Burnout.
Und wahrscheinlich, weil es eben auch die Realität dieser Generation darstellt, weiß man ja, es gibt immer mehr psychische Erkrankungen, als zumindest werden sie heute deutlicher herausgearbeitet oder auch diagnostiziert, aber diese Generation hat auch kein Problem damit, das zu thematisieren, und die Leute interessieren sich auch dafür, deswegen werden diese Traumata, diese Mental Issues eben auch in diese Figuren integriert mittlerweile, und das ist durchaus was Neues, was ich glaube bei diesem Young Adult Stoffen vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht so gefunden hätte.
Wobei das hier natürlich total im Hintergrund bleibt. Also wir haben ja auch schon öfter über Serien geredet, wie Euphoria/Euphorie zum Beispiel oder Everything Now und diese ganzen Serien, in denen es wirklich in diese Mental Issues nicht einfach nur so komische Randaspekte sind, sondern Psychosen sind. Ne? Genau. Und hier ist es schon anders. So, die sind ein bisschen woker, woke würde ich gar nicht sagen. Sie sind einfach ein bisschen in der Realität und in der Wirklichkeit angekommen, wo nicht alles heititai ist. Es bleibt aber trotzdem so etwas wie so ein Gen-Z-Eskapismus. Also man soll die Leute, die das hier sehen oder lesen, auch ein bisschen raus und aus der Realität. Aber du kriegst halt Leute, die heute mit dem Bildungshorizont so etwas wollen, nicht mehr aufs Traumschiff oder sowas, wo irgendwie gar nichts mehr kantig ist. So, das ist, da muss schon auch noch ein bisschen Tiefgang sein. Und die Leute müssen auch schon noch ein bisschen miteinander kommunizieren, anstatt nur miteinander Konversation zu betreiben und so. Und das finde ich, deswegen fand ich auch, also ich habe auch über Every Year After geschrieben, die hat natürlich keine guten Noten von mir bekommen, weil sie nicht für mich gemacht ist und weil sie B, tatsächlich ein oberflächliches Unterhaltungsformat ist, aber sie gibt sich im Rahmen dieser Prämisse, dass es hier um schöne Menschen geht, die aber trotzdem auch ihre Probleme und Sorgen haben dürfen und sowas, gibt sie sich tatsächlich Mühe, den Leuten halt irgendwie ein bisschen ins Gemüt reinzugucken und nicht jede Aushandlung bloß zu einer Anbahnung für die nächste Sex- oder Kussszene zu machen oder sowas. Ja.
Es gibt, was ich ganz gut finde an dieser Every Year After Serie, ist, die hat sowas Unaufgeregtes. Mhm. Also der Eskapismus, also im Sinne des Handlungsortes, spielt ja bei diesen Formaten auch immer eine große Rolle. Ne? Also bei Off-Campus ist es praktisch dieses Unileben, was natürlich auch, weil viele Leserinnen oder Zuschauerinnen, die das gucken oder lesen, sind ja noch jünger, die sind vielleicht noch auf der Schule oder so. Und da ist natürlich die Uni und mit so einem Campus und auch viele andere junge Leute und so, die spannende Sachen machen, ist natürlich ein Sehnsuchtsort. Und genauso ein Sehnsuchtsort ist natürlich so eine traumhafte, so ein traumhaftes Barry's Bay am See in Ontario. Ne? Also das ist auch immer ein wichtiger Bestandteil dieser Stoffe.
Genau, es ist aber auch nicht Malibu Beach. Ne? Ja. Also es ist halt so ein See, der so berggesäumt ist. Und da ist es auch nicht immer, das scheint auch nicht immer die Sonne. Das hängt so ein bisschen Wolkendecke da drin manchmal. Also auch damit haben sie versucht, nicht die reine Oberfläche zu nehmen, sondern eine, die auch ein bisschen kratzig ist und so weiter. Das ist also der ist nicht umsonst gewählt, diese Bay da in Kanada. Und auch nicht Kanada ist umsonst gewählt, weil es auch einfach ein raueres Klima hat als halt andere Gegenden, die man so als Urlaubszone oder sowas kennzeichnet. Ich finde, dass hat sich bemüht, diese Serie. Also es ist tatsächlich so, es gibt jetzt keine 2 dadurch, aber es gibt ein 3+, weil es einfach so im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht sie wirklich was aufzubauen und nicht einfach nur was abzubilden.
Was ich auch interessant finde, ich habe das bei meinen Kindern, vor allem bei meiner Tochter, die jetzt 18 ist, festgestellt, dass ja Nostalgie schon in sehr jungen Jahren eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn meine Tochter, keine Ahnung, im Jahr 2024 oder 2025 irgendwie ein Lied hört aus ihrer Playlist und dann mit ganz verträumten Augen sagt, ach, das war 2021 und dann sagen wir ja, also neulich sozusagen, und für Leute, die jung sind, sind Geschehnisse, die vor 3 Jahren waren, sind Jugend- oder Kindheitserinnerungen.
Episch.
Und damit spielt Every Year After ja ganz extrem, ich glaube sogar, dass das einer der großen Erfolgspunkte in dieser Geschichte ist, weil diese Percy ja mit ihren Eltern, sie ist Einzelkind, jeden Sommer praktisch wieder an diesen Urlaubsort zurückkehrt. Und jedes Mal entwickelt sich, ich glaube, sie ist beim ersten Mal so 13, 14 oder so. Sie wird ja auch am Anfang von einer anderen Darstellerin gespielt, genau wie der Junge.
Aber ganz am Anfang tatsächlich.
Ganz am Anfang, genau. Übrigens ganz gut, wie ich finde, die ganz jungen Darsteller. Mhm. Und da wird ja aus einer Freundschaft mit diesem Jungen, wird dann irgendwie mehr. Und das befördert natürlich ganz stark diesen Nostalgiefaktor, dass man sagt, ja, dann gucke ich auf dieses Jahr zurück und dann war eine ganz lange Pause, da haben wir uns nicht gesehen und wie geht es dann weiter? Ein kleiner Knackpunkt, finde ich, ist ja der Punkt, wo sie dann die jungen Darsteller durch die etwas älteren austauschen, weil im Endeffekt weißt du dann bei manchen Szenen, weil die Serie sehr stark arbeitet mit Rückblenden und dann wieder Gegenwart, bei manchen Szenen, dadurch, dass sie dann schon als 17-Jährige von den erwachsenen Schauspielern gespielt werden, weißt du gar nicht mehr, sind wir jetzt in der Gegenwart oder.
Also. Das stimmt, ja, aber eben auch, weil Menschen verändern sich in 7, 8 Jahren schon ganz schön, also auch in dem Alter und auch wenn du sehr viel Wert auf dein Äußeres legst und sowas, die haben einfach gar nichts. Also die sind einfach, die sehen mit 19, sehen die exakt
die
so
haben
aus.
Sich da auch keine große Mühe
keine gegeben, Mühe. Die haben auch
zwischen 27 und 17 zu unterscheiden.
Nee, gar nicht, die haben dieselben Friesen, die haben dieselben Klamotten an und so weiter. Das ist halt einfach, und vielleicht ist das auch gewollt. Also vielleicht haben wir es einfach nicht gecheckt, dass das irgendwie so ein klassischer Mechanismus solcher Rom-Drams sind oder sowas. Aber es wirkt schon ein bisschen, man ist tatsächlich manchmal ein bisschen lost, wenn man nicht genau weiß, wo sind die denn jetzt eigentlich.
Es wurde auch kritisiert in der Serie.
Okay. Ja. Aber ansonsten, man kann vieles kritisieren, man kann aber auch einfach sagen, ey Leute, guckt euch das an, escape damit von was auch immer und führt euch wohl. Die macht nichts, die ist nicht böse, die Serie. Die ist nicht rassistisch, die ist nicht sexistisch oder misogyn oder sowas.
Sollte sie das auch sein?
Warum sollte sie
das
auch sein?
Könnte
sie aber trotzdem sein, ist sie aber nicht. Die ist sehr, sehr harmlos in ihrer Herangehensweise an das, was sie macht.
Also sie hat auch echtes Interesse oder Verständnis an so typischen Problemen, die man so mit Liebe und die thematisiert zum Beispiel dieses Phänomen, dass es manchmal eben auch schwierig sein kann, wenn man einen Menschen, der ganz toll zu einem passt, vielleicht zu früh trifft, weil dann das sich irgendwann abnutzt und man denkt, nee, das muss ja jetzt irgendwie nochmal scheitern und sowas. Das Thema, also es ist, ich würde mal sagen, Every Year After ist die etwas ruhigere, konventionellere Serie. Und mir hat Off-Campus ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das ist ein bisschen eine wildere Serie, die hat ein höheres Tempo, da gibt es ein bisschen mehr Action, mehr Figuren, dieses Campusleben ist halt ganz wild, ist auch eine tolle Hauptfigur, wie ich finde. Aber es geht schon beides in eine sehr ähnliche Richtung und man erkennt praktisch viele Tropen dieses Genres.
Erklär mal kurz das Wort Tropen, das benutzt du wahnsinnig, wahnsinnig oft.
Ja, das wird ja auch im Englischen als Tropes bezeichnet. Das sind immer wiederkehrende Themen, zum Beispiel dieses Freundschaft zu Liebe, Second Chance Romance oder auch dieses Kleinstadt-Idyll oder auch Nostalgie als Thema, emotionale Ehrlichkeit statt Glamour, also dass man wieder so ein bisschen tiefschifft. Das sind sozusagen, wie soll man sagen, Erfolgsbausteine dieses Genres. Ne? Das sind eben die Sachen, die immer wiederkehren, die man wahrscheinlich auch mit KI mittlerweile unglaublich gut zusammensetzen könnten zu weiteren Stoffen. Wahrscheinlich gibt es auch schon, genauso wie es ja unheimlich viel KI-Musik gibt, auch schon viele KI-Romane.
Total.
Genre eignet sich wirklich unglaublich gut dazu. Also wir sind nicht das Zielpublikum, aber ich finde es gut, dass wir mal so drüber gesprochen haben, über dieses Genre, weil das ja echt unfassbar populär ist und ich glaube sogar, dass nicht nur ganz junge Leute das
gucken, sondern
dass auch Ältere das mal so zur Entspannung ganz gut.
Ja, für die ist das ja auch ein nostalgischer Aspekt, nochmal zu gucken, wie finden sich selber wieder, wie sie denn damals verliebt waren, sowas. Nee, das ist auf keinen Fall nur für junge Menschen.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, verliebt sein wird nie unmodern. Also das ist auch in jedem Alter noch möglich.
Na, das nehmen wir doch mit in die Fußballweltmeisterschaft, um die wir uns jetzt kümmern.
Genau. Ja, kommen wir zu einer Serie, mit der, glaube ich, Jan sehr gefremdelt hat und vielleicht ich auch, die ich aber unglaublich interessant finde vom Ansatz her. Und zwar reden wir über Dear England. Das sind 4x60 Minuten, die seit dem 9. Juni in der ZDF-Mediathek zu finden sind. Und lustigerweise läuft das Ganze nochmal nachts im ZDF am 23. Juni nach dem WM-Spiel England gegen Ghana, also ein Gruppenspiel.
Guck ich.
Linear. Die vierteilige BBC-Miniserie ist nach dem gleichnamigen Bühnenstück entstanden, von einem ganz renommierten Theaterautor, James Graham. Der gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Bühnenautoren. Und der schrieb auch das Drehbuch und das Bühnenstück Dear England hat auch den Laurence Olivier-Preis vor 2-3 Jahren gewonnen für das wichtigste neue Bühnenstück. Also extrem viel hochkulturelle Credits, dieses Ding. Und jetzt hat man das Ganze in einen Film oder eine Serie verwandelt, eine vierstündige Serie. Und es geht um Gareth Southgate, ehemaliger englischer Nationalspieler und eben auch 8 Jahre lang Trainer der englischen Nationalmannschaft gespielt, durchaus prominent gespielt oder besetzt mit Joseph Fiennes. Und der wird eben vor dem Turnier 2018 Nationaltrainer und bleibt es bis zur EM in Deutschland 2024. Und das Ganze ist jetzt weniger so eine richtige Fußballserie, auch wenn eigentlich sehr viel dokumentarisches Material über den Weg der englischen Nationalmannschaft durch diese Turniere, also zwei Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften, sozusagen da abgebildet werden. Aber es ist eben eine Serie, in der es ganz viel auch um Psychologie, Politik und nationale Identität geht. So jedenfalls ist der Tenor des Ganzen. Und ja, ansonsten ist es sehr lustig, weil eben wahnsinnig viele prominente Leute, vor allem Fußballspieler, aber auch Politiker und so weiter, die es halt wirklich gibt, dort mit Schauspielern besetzt werden, ja, die teilweise in recht kleinen Rollen zu finden sind. Und dieser Titel, jetzt höre ich gleich auf mit meinem Monolog, Dear England, der ist aus einem Brief, den Gareth Southgate im Juni 21, also vor der Euro 2020, die wegen Covid ein Jahr später nachgeholt wurde, hat er einen Brief an die Nation über Patriotismus, über ein anderes Verständnis von Patriotismus und über seinen Weg und so weiter geschrieben. Den habe ich mir tatsächlich im Internet mal durchgelesen. So, jetzt kommst du, Jan.
Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich war so von Anfang an so angepisst von dieser Serie.
Ja.
Das Thema hat mich nicht interessiert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir eine Fiktion über einen deutschen Bundestrainer oder welchen Trainer auch immer anschauen müsste, dann würden bei mir sofort die Red Flags fliegen, ich möchte das nicht.
Ja.
So, ich habe mir die erste Folge angeguckt, da bin ich aber auch echt durchgequält, das lag aber auch daran, dass sie nur im englischen Original, also so in meiner Version ohne Untertitel.
Dann hast du noch nicht die deutsch synchronisierte Version gesehen. Die habe ich nämlich, die erste Folge auf Englisch gesehen. Ich finde eigentlich, dass man die sehr gut verstehen kann. Und
ja besser Englisch als ich.
Ich habe glaube ich die erste und die zweite zur Hälfte und dann habe ich mir gestern und heute noch die dritte und die vierte, weil es mittlerweile läuft, in der ZDF-Mediathek
angucken. Mm.
Und da kannst du zwar theoretisch auch zwischen Englisch und Deutsch umstellen, es hat aber nicht funktioniert. Das heißt, auch wenn du auf Englisch gestellt hast, hast du immer die deutsche Spur gehabt.
Aber ja.
Vielleicht haben sie das mittlerweile behoben, aber ich sag dir, auf Deutsch ist das Ganze noch ein bisschen cringiger.
Ja.
Was ich bei dieser Serie nicht verstehe, ist einmal, wo die sehr guten Kritiken herkommen.
Mhm.
Und dann, wie so ein Mensch wie dieser Graham, wie der sowas schreiben konnte, weil ich finde, die Serie ist sehr technisch eigentlich sehr gut gemacht. Man wechselt praktisch zwischen diesen Spielszenen und den dokumentarischen Szenen, weil hier sind die ganzen Fußballszenen halt dokumentarisch.
Mhm.
Und das ist eigentlich sehr, sehr gut. Dieser Übergang ist sehr, sehr gut gemacht. Aber die Schwäche der Serie sind diese ganzen Hinterzimmerdialoge. Die sind nämlich relativ flach.
Ja, das ist interessant. Ja, stimmt.
Und das praktisch und das ist Englands bestes Theaterstück.
Naja, vielleicht ist das Theaterstück ja sehr viel geiler als die Serie.
Ja, aber es ist der gleiche Autor.
Ja, muss aber trotzdem, kann es ja sein, dass es auf der Bühne hat, das eine andere Dringlichkeit oder sowas. Es ist tatsächlich so, es kommen auch immer wieder so Verbandsfunktionäre werden auch wirklich als die totalen Vollidioten dargestellt. Ja. Immer, die immer viel zu dick sind und immer ungesundes Zeug essen und immer nur an Geld und Renommee und weiß ich nicht, vielleicht noch so ein bisschen Patriotismus denken, aber nicht an den Fußball und schon gar nicht an die Fußballer. Und das ist so ein bisschen, Holzhammer-Didaktik, die da so stattfindet. So Fußballer sind eigentlich in dem Herzen alles reine Seelen, die nur dieses Jogo Bonito pflegen und kultivieren wollen und Funktionäre sind die das alles kaputt machen, weil sie nur an Kohle denken oder sowas. Und das ist so, ja, kann man machen. Vielleicht war es in England auch so, kann ich nicht beurteilen, aber das war so aufdringlich, dass ich von der ersten bis zur letzten Minute der ersten Folge habe ich mich durchgequält und habe dann abgebrochen.
Also das Narrativ ist ja Gareth Southgate, der ja eher so ein bisschen immer so als Zweifler und so zurückhaltender Typ, der immer so kurz vorm Feuern oder abgesägt werden stand, in meiner Wahrnehmung von außen als Deutscher, dass der ja hier als der große Held sozusagen oder als so eine andere Art Held inszeniert wird, nämlich als ein Intellektueller, als ein Softie, als ein weicher Mann, der praktisch auch antirassistisch ist und Männlichkeitsbilder neu definieren will, der auch sagt, okay, wenn wir früher gescheitert sind als Engländer, dann haben wir immer auf die Kacke gehauen, gesagt, hier, wir müssen jetzt noch tougher werden und noch steifer. Und er hat eine Psychologin mit ins Boot geholt. Also es geht praktisch, es ist so ein Narrativ über einen Mann, der versucht hat, mit dieser Gruppe, dieser Nationalmannschaft neue Wege zu gehen. Das finde ich eigentlich erstmal interessant.
No.
Und der Joseph Fiennes Der gibt sich auch, der auch tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit hat
das mit ist dem interessant, Southgate. Ja, das
stimmt. Der gibt sich auch große Mühe, den so ein bisschen zu treffen und den auch so als Zweifler zu spielen. Also für mich ist die Serie so ein bisschen wie so eine Mischung aus The Crown, weil die ganz viel Zeitgeschichte auch so, englische Zeitgeschichte mit integriert. Also da gibt es auch um Brexit und um die Queen und um irgendwelche Ministerpräsidenten, die dann dies und das gemacht hat. Und es ist auch so ein bisschen wie Ted Lasso, aber ohne Witz, weil es Batsch so eine softe Figur ist als Führer, also als Trainer, die versucht, neue Wege zu gehen. Ich finde eigentlich die ganze Konstellation und die Machart dieser Serie total interessant und da mich auch englische Geschichte interessiert und Fußball sowieso, wäre ich eigentlich sofort total die richtige Zielgruppe gewesen und bereit, diese Serie sehr, sehr gut zu finden. Aber ich finde, sie scheitert eben genau in diesen Szenen, die sie eben inszeniert haben, durch relativ oberflächliche Dialoge.
Na, dann können wir das doch auch abbrechen, oder?
Von mir aus.
Keiner von uns
weiß. Mich interessiert es nicht, du findest es nicht gut gemacht. Was ich richtig zum Abschluss noch interessant fände, die Fußballszenen, die hier ja dokumentarisch sind, die werden im Theater durch so eine Art Tanzchoreografie dargestellt. Okay. Also vielleicht sollte man sich, wenn man mal in London ist, das beste neue Theaterstück des Jahres 2023 prämiert mit dem Laurence Olivier Award mal angucken und dann versteht man vielleicht auch, was die englischen Kritiker, die das vorwiegend sehr, sehr gut fanden, also ja, an dem Stoff finden. Ne? Aber jetzt quäle ich dich nicht länger.
Ach, danke schön.
Ich habe den Eindruck, dass du selten so gequält warst von einem Thema, was wir hier in auch einen noch besprochen haben.
Ich bin der bemitleidenswerteste Mensch auf der ganzen Welt
also
heute.
Vielleicht, ich hoffe, du hast weniger gelitten bei der Doku WM 1994, 11 Helden, ein Albtraum, über die wir jetzt reden. Ich sag mal, 4x45 Minuten Doku-Serie seit dem 2.6. in der ARD-Mediathek oder auch in der kurzen Version 90 Minuten Film im ersten nach Deutschland Curaçao am 14.6.
Deutschland Curaçao klingt super.
Ist das ein Cocktail? Es ist kein Getränk.
Nein, okay.
Ja.
Ich soll das erzählen?
Ja, stand im Plan so.
Ist es so?
Ja.
Okay, Deutschland hat 1994 die WM verkackt, obwohl sie als Weltmeister angereist sind und diese Dokumentation geht den Menschen, die daran beteiligt waren, historisierend nach. Holt also wie üblich ganz viele von den damals Beteiligten, insbesondere Berti Vogts, der mittlerweile ein Schlag über 80 ist, aber sich gut gehalten hat.
Ist er das ist schon über
80? Ja, das ist über 80, auf jeden Fall. Also, so wird der
Vielleicht, weil er damals schon alt aussah, ist er irgendwann stehen geblieben und ist in den letzten 30 Jahren nicht mehr nachgealtert.
Ja, okay. Ich glaube, er ist 80 oder sowas.
Ja,
ne?
Frühwohl-BRD-Kind.
Und der führt dazu, das sind die üblichen Talking Heads, die man da erwartet. Es sind sowohl Leute als aus dem Journalismus, sowas wie Marcel Reif oder Reinhard Beckmann oder sowas. Es sind alte Nationalspieler, sowas wie Thomas Helmer und Stefan Effenberg und was weiß ich noch. Also,
Lothar Matthäus, Bodo Ilgner, Mario Basler, Matthias Sammer sind alle dabei. Und was man vielleicht sagen muss, ist die WM 94. Fand genau wie die jetzige WM auch in den USA statt und Deutschland ist, glaube ich, mit 12 amtierenden, weiß gar nicht, ob man sagt amtierend, Weltmeister von 1990 angereist und dazu kamen eben noch sehr, sehr starke Spieler wie Basler, Sammer, Effenberg und ja, sie sind als Top-Favorit angereist.
Als Top-Favorit angekommen und sind aber krachend gescheitert, allerdings so gemessen daran, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft in den letzten beiden Turnieren gescheitert ist, war das gar nicht so schlimm, es war Viertelfinale.
Ja.
Und das ist halt gleichzeitig, man erfährt einerseits, wie kam es damals dazu, es ist aber gleichzeitig natürlich auch noch sowas wie ein Sittengemälde der damaligen Zeit, also jetzt vor 32 Jahren, wie waren die Menschen angezogen, wie haben sie gedacht, wie wurde Fernsehen gemacht, wie wurde über Fußball berichtet und sowas, das ist alles sehr, sehr interessant und ich bin halt da rangegangen, weil diese Dokumentation fiel in so ein Konglomerat aus Dokus, die sich mit alten Turnieren, bei denen die Deutschen irgendetwas Besonderes gemacht haben, den Faden des Satzes verloren. Aber auf jeden Fall gab es mehrere Dokumentationen dazu. Es gab eine von 1990, die heißt blablabla, bla, ja, bla, irgendwas mit Weltmeister.
Noch, ich habe sie gesehen, ja.
Ja, ne, mhm. Es gibt eine von 2006 zum Sommermärchen und sowas, ne, wo ich halt gesagt habe, oh ja, na klar, macht, so macht man es halt. Es gibt jetzt eine Fußballweltmeisterschaft, das wird ein bisschen retrospektiv, man badet ein bisschen in Erinnerungen, man wird nostalgisch, und weil die letzten beiden Weltmeisterschaften eine totale Katastrophe waren, erinnert man sich an die großen Erfolge, und deswegen fand ich es zum, von der Prämisse her schon mal geil, dass man eine, die Doku eines Scheiterns macht. Mhm. Und dann fand ich es daran, ich habe die wirklich, ich habe sie nicht ganz durchgeguckt, aber ich habe schon relativ viel davon gesehen.
Ja.
Ich finde es wirklich ganz, ganz interessant, wie mit der Figur Berti Vogts umgegangen wird.
Total,
hier,
ja.
Ne? Ich hatte, 94 war so eine WM, die habe ich geguckt damals. Das war noch nicht so ein Turnier wie heutzutage, die so total durchkommerzialisiert sind. So. Aber es gab auch schon alles im Fernsehen, und ich habe sehr viel davon gesehen, und ich war auch richtig Fan von dem Turnier, nicht von den Deutschen, aber vom Turnier. Und das Bild, das damals von Berti Vogts, dem damaligen Bundestrainer, der auf den Kaiser Franz Beckenbauer folgte, der damals vorher Weltmeister geworden ist, war ein katastrophales und wurde von der Bild-Zeitung, insbesondere von der Bild-Zeitung, ich verkneife mir jetzt meine üblichen Schimpftiraden auf diese Pseudo-JournalistInnen, wurde konsequent fertig gemacht von allen, egal ob er was Gutes oder was Schlechtes gemacht hat. Und das arbeitet diese Serie auf. Und was sie schafft, ist, dass sie tatsächlich Berti Vogts in ein neues Licht setzt.
Ja.
Das muss nicht alle Welt interessieren. Die meisten Menschen auf der Welt ist Berti Vogts komplett egal. Und das darf auch gerne so bleiben. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wie Medien, insbesondere die Boulevardmedien, mit Menschen umgehen können, und schaut sich dann an, wie diese Serie versucht, das ein bisschen aufzudröseln, wie kam es dazu und was steckt dahinter und sowas. Und dann erfährt man innerhalb der Serie, Berti Vogts war der erste und seitdem wahrscheinlich auch einzige Bundestrainer, der sich nicht den Mechanismen der Bild untergeordnet hat. Der hat gesagt, ich rede mit einer Pfälzer Tageszeitung, rede ich genauso wie mit der Bild-Zeitung. Ich mache da keine Unterschiede. Das ist ein sehr bodenständiger Mensch. Und das ist dadurch nicht nur ein Sittengemälde seiner Zeit, sondern auch ein Sittengemälde der Medienlandschaft damals und heute, und zeigt uns, warum wir heute dastehen, wo wir stehen. Also es hat sehr viel miteinander zu tun. Das macht diese Serie hochinteressant. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich sie mir angucken
soll. Es ist im Prinzip, ich habe es ja schon in der Anmod gesagt, eine Doku über eine toxische Gruppe, weil das war sicherlich eine hochtalentierte Ansammlung von Leuten, und ich finde, wahrscheinlich wegen des großen Abstandes, des großen zeitlichen Abstandes, ist keiner mehr auf irgendwelchen PR-Faden mehr unterwegs, und die reden relativ frank und frei über ihr Quartier damals in so einem Betonbunker-Hotel in Chicago, wo jeder im Prinzip gemacht hat, was er wollte. Also eine Anekdote zum Beispiel ist, dass es etliche, also es war ein sehr heißer Sommer, also die Hitze beim Turnier war durchaus ein Problem, und man hätte eigentlich morgens früh trainieren müssen, aber da es relativ viele und einflussreiche Golfspieler in der Mannschaft gab und es gab einen Golfcourt direkt um dieses Hotel herum, haben die gesagt, nee, Trainer, lass mal ein bisschen später trainieren, wir wollen morgens erstmal eine Runde Golf spielen, weswegen man dann in der Mittagshitze mehr oder weniger trainieren musste. Eigentlich ein Ding, wo man heute sagen würde, das gibt es doch gar nicht. Aber es zeigt eben, dass Berti Vogts eben ein eher schwacher Bundestrainer war, vom Standing her. Und es ist tatsächlich eine Serie über Mobbing. Also Bild-Zeitung hast du schon gesagt. Es gab viele, viele Menschen, die den Berti Vogts lächerlich gemacht haben, die ihn nicht ernst genommen haben, es kommt ja auch zum Beispiel dieser Song Birdie, Birdie Vogts von Stefan Raab,
ja.
Und es gibt eine Szene in diesem Film, die ist so unfassbar peinlich, wie der Raab, also damals noch recht jung, den Berti Vogts über so einen Parkplatz verfolgt mit seinem Mikrofon und die ganze Zeit fertig macht irgendwie so. Also es war halt auch diese Art, wie Raab damals Fernsehen gemacht hat. Aber wir haben auch gelacht über den Song damals. Und wenn man das aus heutiger Perspektive sieht, muss man sagen, also muss man auch ein bisschen in den Text reingehen, was da überhaupt über ihn gesagt wird. Das geht eigentlich gar nicht, ne? Also es ist wirklich ein totales Mobbing-Opfer gewesen. Und es ist sehr interessant, wie diese Serie sich dieser Struktur, dieser Gruppe und dieses Mobbings von Berti Vogts annimmt.
Ja, wobei, also, das interessiert mich nicht so sehr daran. Also so dieses Inhouse-Mobbing der Spieler und sowas, das sind tatsächlich, das habe ich eher so gedanklich vorgescrollt. Mich hat die Medienanalyse daran interessiert, weil mich dann auch einfach das Fußball, ich erinnere mich, 94 war ich zwar Fußballfan, aber ich habe die Nationalmannschaft hat mich überhaupt nicht interessiert damals. Und wenn ich WM geguckt habe, wollte ich, dass die Deutschen verlieren. Und das war so, deswegen habe ich da auch eine gesunde Distanz zu und interessiere mich da nicht so für die fußballerischen Prozesse, aber sehr, sehr stark für das, was die Bild-Zeitung gemacht hat. Und was aber nicht nur Bild, was auch RTL gemacht hat. Also damals war ja das Privatfernsehen auch noch relativ jung. Internet gab es zum Glück nicht, sonst hätte sich das Leben genommen wahrscheinlich.
Ja.
Und das wird von sehr, sehr fachkundigen Leuten aufgearbeitet. Sie haben so einen Philosophen namens Wolfram Eilenberger, der das ein bisschen von außen kommentiert, und insbesondere Marcel Reif und Reinhold Beckmann sind sehr, sehr kluge Köpfe, die auf beides, den Fußball und die Gesellschaft ringsherum, immer noch einen sehr, sehr klaren Blick haben und sich auch gut daran erinnern können und es rekapitulieren können, wie das damals abgelaufen ist mit diesen ganzen toxischen Prozessen, die du beschrieben hast, aber auch mit dieser Medienlandschaft. Und deswegen ist es eine Serie, die auch wenig Fußball zeigt. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig Fußball. Also natürlich werden von den einschlägigen Spielen, den einzelnen, werden immer so ein paar Minuten mal gezeigt, aber verteilt auf insgesamt 180 Minuten ist das sehr, sehr wenig.
Das stimmt, ja. Aber es ist schon interessant, was man über Berti Vogts alles noch lernt, also auch wie die Leute auf ihn zurückblicken, also im Prinzip sind seine, also das war ja diese WM, wo Stefan Effenberg, dein alter Mannschaftskollege, ja wegen seines Stinkefingers in dem Spiel gegen Südkorea, was er gegen den deutschen Block gezeigt hat, ja nach Hause geschickt wurde von Berti Vogts. Und selbst Effenberg sagt, das ist wahrscheinlich einer der besten Trainer, die wir jemals hatten. und Lothar Matthäus erzählt die Geschichte, wie ein Pfarrer damals zu dem Waisenkind Hans Hubert, also Berti, dessen Eltern halt früh gestorben sind, sagte, daran wäre er wohl auch schuld, weil er nicht brav gewesen sei. Ja. Das ist wohl so eine prägende Anekdote, wo dann der große Psychologe Lothar Matthäus in der Serie sagt, ja, wahrscheinlich wegen solcher Dinge war der Berti nie richtig locker, der konnte sich nie gehen lassen. Also es ist ein ganz interessanter Charakter und ich finde toll, dass er hier nochmal so eine Bühne bekommt im reifen Alter. Und ich finde auch ganz stark, dass diese Serie im letzten Viertel, weil ich glaube die zweite Hälfte des vierten Teils behandelt dann praktisch, wie er, obwohl alle Leute davon ausgehen, dass er gefeuert wird oder zurücktritt, nach dieser WM trotzdem bleibt, sehr viele Änderungen an der Mannschaft vornimmt, auch etliche Spieler, auf die er vorher gebaut hat, zu Hause lässt. Ja, und dann ja Europameister 1996.
Genau, es gibt ein kleines Happy End.
Es gibt sozusagen ein Happy End in dieser Serie und das ist irgendwie relativ toll. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die diese Serie ganz herausragend fanden.
Die hat auch gute Kritik bekommen. So. Es ist eine gute Doku-Serie. Es ist über ein Thema, das sehr, sehr ausgewalzt wird jetzt gerade, deswegen ist sie nicht so outstanding, aber es ist tatsächlich so, wir erleben einen Menschen, der medial ein bestimmtes Bild vermittelt hat von seiner anderen Seite. Und ich finde, mehr kann eine Dokumentation mit Bezug auf Menschen und Milieus nicht leisten. Deswegen ist die wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, weil ich ja gar nicht davon ausgegangen bin, dass ich sie vorstellen muss, wer jetzt nochmal der Regisseur war. Kannst du das mal
kurz? Ja, ich habe das ist auch jemand, von dem wir schon mal, glaube ich, was
aber gemacht haben. Aber es muss auch nicht sein.
Ich dachte nur, Oldenburg heißt der Mensch.
Ja, also, Manfred Oldenburg.
Ja,
genau. Der macht tatsächlich sehr, sehr viele Dokus und auch viele von denen werden sehr gut kritisiert. Also genau. Der hat auch schon über andere Sportgeschichten Dokus gemacht und ist auch so ein Kriegsveteran quasi, also über Stalingrad und sowas. Der ist ein guter Dokumentarist.
Ja. Hast du denn von den anderen Dokus, weil ich habe über fast alle geschrieben, deswegen habe ich alles gesehen. Hast du von den anderen Dokus was gesehen?
Nee, also ich habe das so, ich meine 2006 hat Sönke Wortmann schon gemacht, ich wüsste nicht, was mich daran interessiert.
Nee, das ist ja Mission Sommermärchen, 3x40 Minuten, auch im ZDF-Mediathek. Das ist ja von den FC Hollywood-Machern Florian Nöte und Simone Schillinger. Ich weiß nicht, hast du FC Hollywood gesehen? Das ist ja so ein bisschen, die machen ja so, haben ja so ein bisschen einen anderen Ansatz. Die tun ja diese Fußballgeschichten so ein bisschen tragikomisch erzählen und auch mit so interessanten Schnitttechniken und so. Das ist ja sowas, was nicht nur Fußballfans gefällt. Die gehen sehr stark eben ja so in die Tragikomik von Beziehungen und sowas rein. Und die tun praktisch dieses Sommermärchen erzählt praktisch überhaupt, wie Klinsmann damals zwei Jahre vorher diese Mannschaft übernahm, wie er alles neu machen wollte, wie er aber auch ganz, ganz viele Kritiker und Skeptiker dann, ihn wollte die Bild-Zeitung ja übrigens auch demontieren, der sollte ja auch noch kurz vor der WM im eigenen Land entlassen werden. Und das wird praktisch auch wieder als so eine Posse erzählt. Und das ist eigentlich ganz gut. Also Sönke Wortmann hat ja damals die Mannschaft als Ein-Mann- oder Zwei-Mann-Filmteam begleitet, hat sozusagen die WM von innen gezeigt. Das ist ja so eine Heldengeschichte praktisch. Und das ist jetzt sozusagen schon, es lohnt sich schon, dieses Mission-Sommermärchen, weil das alles natürlich auch wieder mit den Talking Heads, mit den Leuten, die damals dabei waren, aber mit dem Abstand halt von 20 Jahren betrachtet und eben auch durch so eine ironische und eben auch so eine tragikomische Brille, sag ich mal. Also durchaus auch eine gute Serie, unterhaltsam, mit interessanten Einblicken. Und dann gibt es noch, ja, wahrscheinlich die elegischste, das elegischste Format aus der, aus diesen WM-Rückschauen, Ein Sommer in Italien, also 1990, als Deutschland Weltmeister wurde. Das ist ein 90-Minuten-Film, gibt es bei Sky und Wow. Da fahren halt die ganzen Weltmeister von damals halt nochmal an den Comer See, gucken sich ihr Hotel an, fahren auf dem See rum, gehen nochmal in die Stadien rein, oft so in Zweiergruppen. Das ist so ein reiner melancholisch-nostalgischer Wohlfühlfilm. Also hat auch vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gut gefallen, aber ich glaube, es ist das Format mit der wenigsten Tiefe bei der ganzen Geschichte.
Ja, man kann sich das auch alles angucken, also wenn man ein bisschen Rückschau halten will und weil die Gegenwart ist auch einfach echt trist und öde, also auch fußballerisch wird da wahrscheinlich auch nicht viel bei rauskommen jetzt für die Deutschen dieses Jahr und wer es mit dieser Mannschaft hält.
Du machst ja richtig Laune auf die WM, Jan.
Ach was, komm. Also es ist auch alles Branding, was hier passiert. Also das jetzt eben auch so kurz zur WM kommt halt noch irgendwie so ein Doku-Gefasel, was halt Captain Kimmich heißt oder Kapitän Kimmich heißt oder eben die große Poldi-Doku. Ich war gerade in Köln beim Seriencamp und die ganze Stadt ist gepflastert mit Plakaten von Poldi, weil das halt auch irgendwie so ein Säulenheiliger ist und sowas. So, das ist ja alles Teil eines großen turbokapitalistischen Fußball-Milliarden-Business-Spiels, sowas. Ja. So etwas immer mal wieder zu lancieren und wenn Weltmeisterschaften kommen, dann kommt das halt ein bisschen gezielter und wenn jetzt dieses Hollywood, FC Hollywood-Ding und sowas, ne, das geht schon hart mit dem FC Bayern ins Gericht, war aber trotzdem eine insgesamt fünfstündige Dauerwerbeschleife für einen Verein, der sowieso schon Geld wie Heu hat und so weiter. Das stimmt, und das ist immer so, deswegen fremdele ich so mit solchen Formaten und deswegen bin ich natürlich auch manchmal ergriffen davon, gerade wenn es meine eigene Nostalgie betrifft und meine eigene Vergangenheit, aber ich habe immer so eine Grunddistanz und sage mir, oh, muss denn das jetzt gerade sein? Aber wenn es Leute interessiert, guckt euch das an. So.
Es ist sicherlich schwierig, mittlerweile gibt es so viele Fußball-Dokus, noch interessante Dinge herauszuarbeiten. Es gab ja mal eine Zeit lang diese Tradition oder diesen Trend, dass man praktisch Mannschaften bei einem Turnier oder über eine Saison begleitet hat, sozusagen Embedded Journalism. Ja. Jetzt, klar, aus aktuellem Anlass werden halt bestimmte Turniere rekapituliert. Da kommt halt auch wieder der Nostalgiefaktor zum Tragen, den wir vorhin bei den Young Adult Serien haben. Es hat alles seine Berechtigung. Natürlich will jeder auch mit den Produkten, die er produziert, Geld verdienen. Das ist ja ganz klar.
Also ich glaube, die Doku, die mich interessieren würde, wäre eine, die mal versucht, musikhistorisch zu ergründen. Warum sind deutsche Fußballnationalmannschaften nicht dazu in der Lage, wenn sie einen WM-Song aufnehmen, im Takt zu klatschen? Weil das wird auch hier bei dieser WM.
Aber die Zeiten sind doch vorbei, Jan. Es gibt doch gar keine Nationalmannschaftssongs mehr.
Gibt's nicht mehr. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich vielleicht mal wiederbeleben würde, um mir, weil es ist so unfassbar komisch zu schauen, wie sie wirklich zu ganz, ganz stumpfen 1-2-3 Takten alle neben der Spur sind und der Einzige, der irgendwie ein bisschen im Takt mitwippen kann, ist ein Italiener. Es ist wirklich erstaunlich. Vielleicht machen wir die mal. Wir machen mal selber den Doku über
das Phänomen, dass Fußballer oft musikalisch minder begabt sind.
Genau, und das Ganze dann mit einer Wackelkamera im Dogma-Stil.
Ja, dann wünschen wir euch viel oder auch keinen Spaß mit der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko und gehen schnurstracks in unsere Sommerpause, die mit unserer Rückblicksfolge auf das erste Serienhalbjahr am 17. Juli endet und danach, 14 Tage später, da werden wir dann wieder ganz regulär senden. Am besten, um diese Folgen nicht zu verpassen, abonniert ihr diesen Podcast, ihr macht ein Häkchen dran und dann werdet ihr, das kennt ihr, automatisch informiert in eurem Player, wenn neue Folgen verfügbar sind. Kommentiert und bewertet uns bei diesen Podcast-Abspielstationen. Das ist ganz wichtig für die Zukunft von Auch eine noch. Je mehr Kommentare dort stehen, desto leichter finden uns Menschen, die sich für Podcasts über Filme, Serien, TV-Streaming interessieren. Wir freuen uns über Zuschriften. Und wir freuen uns, wie schon am Anfang erwähnt, über PayPal-Spenden für den Fortbestand dieses Podcasts unter fernsehpodcast@web.de. Das ist auch gleichzeitig die Adresse, über die ihr uns per Mail erreichen könnt. Und damit würde ich sagen, einen wunderschönen Sommer für euch, lieben Leute da draußen. Und wir hören uns wieder am 17. Juli.
Ja, wenn euch Fußball interessiert, viel Spaß damit.
Ciao, das kam jetzt wieder so vergiftet drüber.
Überhaupt nicht. Tschüss, Kickoff.
Macht's gut, ciao.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.